Willkommen im Jetzt Performance Podcast. Hier geht es darum, wie du dein Business voranbringst, indem du deine eigene Performance nachhaltig optimierst. Wir gehen auf verschiedene Faktoren wie Stressmanagement, Ernährung, Schlafoptimierung und Bewegung ein, um dich dabei zu unterstützen, als Unternehmer oder Unternehmerin auch langfristig leistungsfähig zu bleiben. Ich bin Lea Feder, angehende Ärztin und Bioinformatikerin und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute mal ein Sonderformat. Hat sich der Ben ausgedacht, beziehungsweise sich inspirieren lassen, glaube ich. Ich kriege lauter wilde Fragen, die ich beantworten darf, die auch nicht nur wissenschaftlich sind, sondern auch so ein bisschen meine Meinung beinhalten.
Genau. Das Format Frage Lea genannt. Also da sind sämtliche Fragen, es ist nichts geskriptet vorbereitet. Du weißt noch nicht, was dich erwartet.
Nee.
Genau, und einfach mal so zu verschiedensten Themen, Fragen, die man vielleicht sonst auch nicht so bespricht. Und als erstes würde ich gerne deine Meinung dazu hören, ob man überhaupt noch so gesund leben kann. Man liest ja irgendwie überall, okay, man kann keinen Thunfisch mehr essen wegen Schwermetallen, man kann kein Leitungswasser mehr trinken, man kann kein Wasser aus Plastikflaschen trinken. Obst und Gemüse, A, sind da eh keine Nährstoffe mehr drin und B, alles voll mit Pestiziden. Das heißt, auch Gemüse kann man nicht mehr essen. Gluten ist schädlich, Milch ist schädlich, vegan ist schädlich. Also irgendwie hört man ja die ganze Zeit nur, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Was ist deine Meinung dazu? Wie kann man da so den Überblick behalten? Wonach sollte man sich dann richten? Geht das, wie auch immer?
Ja, spannende Frage. Also erstmal, glaube ich, kann man sehr, sehr, sehr viel von all diesem Drama ausklammern, wenn man so ein bisschen nachhaltig lebt. Also vieles entsteht ja dadurch, dass wir irgendwas im Übermaß machen, dass wir Sachen machen, die nicht nachhaltig sind, dass wir dass wir in irgendein Extrem rutschen. So. Also Beispiel, wir haben irgendeine Hühnerfarm, wo wir viel zu viele Hühner auf viel zu wenig Raum züchten und geben denen Antibiotika und deswegen ist es auf einmal schlecht, Fleisch zu essen. Und es wird empfohlen, eher vegetarisch zu essen oder vegan zu leben. Und ich finde, man muss immer so ein bisschen überlegen, was ist denn die Ursache und was ist jetzt das, was man wirklich dagegen tun kann. Also klar, man kann jetzt kein Fleisch mehr essen. Und nur weil das Gleiche auch passiert im Anbau von Gemüse mit Pestiziden und so weiter, kann man dann auch sagen, oh, dann kann ich kein Gemüse mehr essen. Man könnte aber auch überlegen, okay, wie könnte ich denn an nachhaltige Lebensmittel kommen? Also es gibt ja immer noch einen Wochenmarkt beispielsweise. Mhm. Es gibt immer noch nachhaltig hergestelltes Fleisch. Es gibt immer noch nachhaltig hergestelltes Gemüse. Man muss aus meiner Sicht einfach so ein bisschen ein Mittelmaß finden zwischen diesen ganzen Extremen. Und dann fällt einem auf, das ist vielleicht alles doch gar nicht ganz so wild.
Ja. Ich glaube, Leute suchen ja auch immer so nach dem optimalsten, besten Weg. Manche sagen, dann ist es vegan. Es gibt auch das komplette andere Extrem. Man isst nur noch Fleisch und vielleicht noch Eier oder so. Und ich muss sagen, ich habe mich auch viel damit beschäftigt oder mal gefragt, okay, was ist gesund? Weil man beschäftigt sich dann ja auch irgendwie mal mit Gesundheit, was ist gut, was ist nicht, womit funktioniere ich, womit nicht. Gerade auch, wenn man irgendwie Sport macht. Und ich muss sagen, ich habe es irgendwann aufgegeben, so nach dem Besten zu suchen und dachte mir einfach, okay, ich habe keine Ahnung am Ende des Tages, was stimmt von dem allen und was nicht. Und habe probiert einfach, okay, ich fahre eben nicht einen Extremweg. Ich probiere einfach alles zu machen, um, wenn irgendwas davon schädlich ist, es einfach möglichst gering zu halten. Das war dann so mein Way to go.
Ja, genau. Man kann ja auch einfache Routinen verändern. Zum Beispiel, weil du das Trinkwasser so angesprochen hast. Es gibt tolle Wasserfilter. Ja, wir haben hier auch im Büro so einen Kuka-Wasserhahn. Der hat einen Wasserfilter, da kommt kochendes Wasser raus, da kommt Sprudelwasser raus, da kommt stilles Wasser raus. Also man kann schon auch die Kirche irgendwo im Dorf lassen, finde ich.
Ja. Spannendes Thema Wasser.
Ja.
Was ist deine Meinung zu A, Leitungswasser und B, Wasser aus Plastik oder Glasflaschen? Weil da streiten sich auch die Geister. Plastikflaschen braucht man, glaube ich, nicht großartig erklären. Glasflaschen sagen andere dann aber, durch diese Reinigung der Glasflaschen, dass da dann wieder mehr Mikroplastik drin ist. Bei Leitungswasser zum Beispiel, dass das den Testosteronspiegel senkt, weil da Hormonrückstände drin sind. Was für ein Wasser sollte ich trinken?
Ja, das ist genauso ein Politikum. Also am Ende des Tages, ich trinke Leitungswasser, das gefiltert ist. So. Man muss natürlich schauen, dass man dann Spurenelemente bekommt, weil klar, da sind weniger drin. Also man hat in einem Leitungswasser weniger Spurenelemente, vor allem wenn es stark gefiltert ist.
Also Magnesium.
Ja, auch Salze. Also genau. wenn man viel schwitzt als Sportler zum Beispiel, ist das auch ein Thema. Also es gibt ja Mineralwasser, wo ein bisschen mehr Salz drin ist. Man kann aber halt auch einfach ein bisschen mehr Salz essen zum Beispiel. Oder mal morgens eine Prise Salz ins Wasser machen. Gibt ja Möglichkeiten. Und am Ende des Tages ist auch da wieder die Routine aus meiner Sicht die Frage. Klar, wenn ich jetzt immer aus Wasser, aus Plastikflaschen trinke, macht es vielleicht Sinn, diese Routine mal zu hinterfragen. Und an deiner Argumentation mit dem Leitungswasser ohne Filter ist auch was dran. Man kann in Leitungswasser leider sehr viele oder in vielen Großstädten vor allem Rückstände von der Pille messen, also von der Antibabypille von Frauen, einfach die abgebaut wird, durch den Urin ausgeschieden wird und unsere Kläranlagen keinen Hormonfilter haben. Ist jetzt auf dem Land eh nicht so das Riesenthema, eher in großen Städten, und da kann man sein Trinkwasser zum Beispiel testen. Es gibt günstige Wassertests, die man mal machen kann. Wenn das belastet ist, dann kann man Wasserfilter einbauen und dann hat man das Problem gelöst. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch da wieder, also klar, man kann sich jetzt über Reinigungsmittel in Glasflaschen aufregen. Am Ende des Tages, irgendein Tod muss man sterben.
Ja, das Fazit, ja.
Also ja, man kann sich auch einfach jeglichen Spaß am Leben nehmen, wenn man in allem überall das Drama sucht.
Überall findet man was.
Man wird überall irgendwas finden. Ja, es ist leider so. Und es gibt so ein paar relevante Sachen, wie in Plastikflaschen zum Beispiel, die man weiß, oder wie die Wasserbelastung, dass man halt einen Filter einbaut. Okay, gut. Aber man kann ja die großen Hebel nutzen.
Du hast Salz gerade angesprochen. Und ich finde, es gibt immer so die Diskussion zwischen Jodsalz und Salz ohne Jod. Was ist da? Kann ich da dramatisch was falsch machen beim Thema Salz? Brauche ich jetzt unbedingt einen Himalaya-Salz oder?
Also im Meersalz spricht man ja davon, dass möglicherweise die Schadstoffbelastung höher ist als in Salzen, die jetzt irgendwie lange im Berg waren und dort abgebaut wurden. Also ich würde schon mal kein Meersalz nehmen.
Okay.
Damit reduziert man halt definitiv das Risiko, Schadstoffbelastung aus Versehen abzukriegen. Jodsalz macht aus meiner Sicht schon Sinn, weil Jod nimmt man einfach meistens nicht ausreichend über die Nahrung auf. Und Jod wird man aber wieder los. Also wenn man jetzt nicht auf einmal viel zu viel Jod bekommt, dann ist Jod nichts, was jetzt dem Körper maßgeblich schadet. Wieder vorausgesetzt, wir sprechen über einen gesunden Menschen, der irgendwie auch funktionierende Ausscheidungsorgane hat. Ja, dann würde ich eher Salz mit Jod nehmen, weil wir wissen alle, dass ein Jodmangel schlecht für die Schilddrüse sein kann und dass wir eher in unserer Gesellschaft ein Problem haben mit Schilddrüsenunter als mit Schilddrüsenüberfunktion.
Gibt es jetzt, das ist so das andere Thema, es gibt einmal so die Lebensmittel, möglichst natürlich leben und so weiter, das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Wie ist es mit Supplemente? Brauchen wir Supplemente mittlerweile oder kann man komplett ohne leben?
Also man kann definitiv komplett ohne überleben, sage ich mal. Also man kann auch grundsätzlich die Ernährung so optimieren, dass man keine braucht. Definitiv. Die Frage ist halt auch da wieder, wie viel Aufwand will man da reinstecken? Also für mich ist es ehrlich gesagt praktikabel, wenn ich einfach ab und zu meine Blutwerte anschaue und gezielt supplementiere, was ich zu wenig habe, und mir parallel Gedanken darüber mache, wie ich es in meiner Ernährung optimieren kann. Aber manchmal schafft man es halt einfach nicht. Ja, und dann ist es halt so, und dann finde ich, ist es auch keine Schande, wenn man dann supplementiert. Und gerade bei sowas wie Vitamin D, also ja gut, man kann jetzt irgendwie auswandern nach Kapstadt oder... Also man müsste sich ja mit sehr wenig Kleidung relativ lange in Tageslicht begeben, und das ist in unseren Breitengraden halt einfach etwas schwierig. Abgesehen davon muss man auch das Hautkrebsrisiko irgendwie mal noch in den Topf werfen. Also muss man sich auch überlegen, inwieweit man seine Haut belasten will.
Diskussion, zum Beispiel die Diskussion bei Sonnencreme, und also es gibt so die, ja, die Fraktion, die, sage ich jetzt mal, sagt, alles möglichst natürlich, die auch so gegen Supplemente ist und gegen dies und gegen das und sagt, okay, Sonne ist gut für dich, Sonne ist etwas, was es dir, das stimmt ja auch zumindest, überhaupt ermöglicht, hier zu leben, und Sonnencreme, ja, vergiftet dich und so weiter.
Ja, auch da sprechen wir wieder über zwei Extreme, die ich beide nicht abkann, muss ich ehrlich sagen. Also das eine ist, Sonnencreme, ja, es gibt schädliche Substanzen, die da drin sind, aber Hautkrebs will man auch nicht haben. Auf der anderen Seite, Sonnenlicht in Maßen ist sinnvoll, ja, aber in Übermaß halt dann auch wieder nicht. Oder, also man muss das halt immer irgendwo alles abwägen.
Ja, ein Extremer ist meistens nie gut.
was heißt, das ist nie gut. Das kommt ja immer auf die Frage der Perspektive an oder auf den Fokus. Also aus meiner Sicht ist es halt nicht wert, sich darüber so viele Gedanken zu machen, wie es manche Menschen tun. Ist aber meine Meinung.
Ja. Wie ist das mit zum Beispiel solchen Tools wie Eisbaden? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ist deine Meinung zum Thema Eisbaden?
Also es hat auch wieder Vor- und Nachteile. Mhm. Es ist jetzt sicher nicht der heilige Gral, dass ich Eisbaden gehe und dann einen unerschütterlichen Willen bekomme und erfolgreich werde in allem, was ich dann tue, sondern es ist halt ein Baustein und Willenskraft zu stärken geht auch über andere Wege. Das ist einer davon. Mhm. Ich würde sagen, zum Beispiel, mein Leben hat genug Challenge. Ich muss jetzt dafür nicht noch in den Eisport hüpfen, um irgendwie meine Willenskraft unter Beweis zu stellen oder zu trainieren. Dafür habe ich meinen Alltag. Aber andere Menschen haben das vielleicht, haben es vielleicht für sich entdeckt und das ist ja auch schön und gut. Dann haben wir Vorteile wie, dass der Vagusnerv stimuliert wird, also dass dem Körper gelernt wird, dieses An- und Ausschalten. Auf der anderen Seite jemand, der chronisch gestresst ist und eh schon zu viel auf dem Zettel hat, der sich dann noch zusätzlich stresst mit Eisbaden und den Reiz nicht verarbeiten kann, tut sich damit auch nichts Gutes. Also auch da muss man wieder die Mitte finden. Ich finde, man muss immer überlegen, was ist das, was man gerade braucht als Ausgleich. Ein Ausgleich von einem sehr stressigen Alltag und sehr vielen Cortisol-Ausschüttungen muss jetzt nicht unbedingt sein, ich springe in Eis, so, sondern das könnte vielleicht ein Ausgleich sein von jemandem, der vielleicht sehr viel im Homeoffice arbeitet, wenig Reize und wenig Stress hat und dem vielleicht einfach manchmal so, dass der Kick fehlt und der so das Gefühl hat, der verliert sich so im Trutsch des Alltags. Der tut vielleicht eher gut daran, in ein Eisbad zu springen. So ist meine Meinung.
Wir sprechen ja sehr viel auch über solche, also das wird ja zum Beispiel Eisbaden, ist ja auch so eine Routine, die viele so als stressabbauend tatsächlich auch benennen, wobei es ja auch Stress ausschüttet erstmal, aber davon mal abgesehen.
Es fördert ja den Stressabbau insofern, dass der Vagusnerv, also das Erholungssystem, quasi danach getriggert wird. Also man macht eine kurze Stressspitze. Und kurze Stressspitzen führen ja dazu, dass das System lernt, wie man Stress wieder abbaut und dass man quasi dieses An-Aus besser kann. Also dieses Hin- und Her-Switchen zwischen Anspannung und Entspannung. Funktioniert auch, wenn nicht jemand sowieso schon im chronischen Dauerstress ist und überhaupt nicht mehr ausschalten kann.
Ja. Ja. So. Wir sprechen ja insgesamt sehr viel darüber, über stresssenkende Maßnahmen, sei es Ernährung, sei es qualitativer Schlaf, grundsätzlich Bewegung im Alltag und so weiter. Mhm. Wie ist es denn mit so aktiven Übungen, um Stress zu reduzieren, Atemübungen, Meditation, wie gut funktioniert das wirklich? Inwiefern ist sowas vielleicht auch messbar? Wie effektiv ist das im Vergleich zu anderen Maßnahmen?
Also gerade Atemübungen sind extrem gut messbar und auch effektiv. Also da gibt es ja auch einige Untersuchungen, zum Beispiel vom Militär. Mhm. Die nutzen das ja auch sehr viel in extremen Situationen quasi ruhig zu bleiben. Und ich habe das auch in meiner Leistungssportzeit viel gemacht. Ich kenne auch viele Leistungssportler, die das extrem nutzen für sich. Und da ist es wie mit vielem, man kann das dann nutzen, wenn man es trainiert hat. Also wenn man jetzt in einer Stresssituation ist und sich dann das erste Mal denkt, da gab es doch diese Atemübungen, ich versuche das mal, dann wird es nicht besonders viel helfen, dann wird es eher den Stress verstärken. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man das regelmäßig trainiert und sich selbst damit runterfahren kann und auch weiß, wie sich das anfühlt, dann gibt einem das Sicherheit und dann kann man das auch nutzen in einer extremen Situation.
Okay. Also schon sinnvoll die Atmung kennt. Grundsätzlich zur Atmung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ist wichtig beim Atmen?
Also der wichtigste Punkt ist einfach mal die Hand, die eine auf den Brustkorb zu legen, die andere auf den Bauch und mal zu atmen und mal zu gucken, welche Hand sich überhaupt bewegt. Mhm. Aber bei den meisten wird sich jetzt hier diese obere bewegen. Dass man quasi die ganze Zeit in dieser Stressatmung ist, im Brustkorb oben und flach und schnell atmet. Mhm. Und wichtig ist aber, dass man ganz gezielt diese Bauchatmung hier unten nutzt, sodass man mit dem Zwerchfell atmet, weil das eben die Entspannung verstärkt. Das verbessert die Durchlüftung oder Belüftung der Lunge, das erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut. Und das führt im Endeffekt dazu, dass man besser mit Stress umgehen kann.
Mhm. Wie sinnvoll ist es, sich an so allgemeinen Sachen, die man so vielleicht in der Schule noch gelernt hat oder wie aktuell ist zum Beispiel noch so etwas wie eine Ernährungspyramide?
Ui. Also die Ernährungspyramide ist ja sehr überholt, würde ich sagen. Mhm. Also maßgeblich überholt. Also unten sind ja Kohlenhydrate und da steht ja einfach mal so alles an Kohlenhydraten, also von Reis über Brot, Nudeln, was weiß ich. Mhm. Ja, Ich glaube, da müsste man jetzt, oder dafür muss man nicht Ernährungswissenschaft studiert haben, um zu wissen, dass das aktuell nicht mehr haltbar ist, das so zu empfehlen, weil wir einfach viel zu viel Kohlenhydrate essen, viel zu viel schnell verfügbare Kohlenhydrate essen, viel zu wenig Ballaststoffe essen, viel zu wenig Proteine essen, in der Regel. Also ich sage jetzt mal die durchschnittsdeutsche Bevölkerung. Und wir ja aus meiner Sicht vor allem die Qualität der Kohlenhydrate hinterfragen dürfen. Also Thema prozessierte Nahrungsmittel.
Gibt es vielleicht so als Abschluss Tipps, die im Endeffekt jeder umsetzen kann, um die eigene Gesundheit, Leistungsfähigkeit auch innerhalb von, ich sag mal, 24 Stunden zu steigern? Zum Beispiel, wir haben ja schon über Herzratenvariabilität und so weiter gesprochen. Das sind natürlich Maßnahmen, die jetzt messbar eher dauerhaft sich verändern, aber etwas, was auch vielleicht messbar ist, was ich jetzt in 24 Stunden mir aneignen kann, was auch direkt Ergebnisse liefert.
Also ganz einfach genug Wasser trinken. Weil das ist schon mal, wo es wirklich anfängt, gerade vor allem in der Früh wirklich direkt den Tag zu starten mit einem halben Liter Wasser oder zumindest einem großen Glas.
Was heißt insgesamt genug Wasser?
Ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Temperatur, Kleidungsstil, Raumbelüftung, Sport, Körpergröße, Körperoberfläche. Ist schwierig, aber ich sag mal, mit 2 bis 3 Liter fährt man wahrscheinlich ziemlich gut, vorausgesetzt, man hat 2 funktionierende Nieren. Dann muss man aus meiner Sicht überlegen, wie man seine Bewegung gestaltet. Also Hauptthema ist für mich Inaktivitätszeit reduzieren. Also jetzt nicht auf Krampf 10.000 Schritte sammeln, sondern eher mal zu gucken, okay, wie kann ich mich denn möglichst oft zwischendurch bewegen?
Also möglichst wenig sitzen und liegen.
Ja, genau, möglichst wenig vor allem sitzen tagsüber. Also und vor allem möglichst kurz am Stück. Also nicht länger als 1 Stunde idealerweise. Und ich weiß nicht, bei mir steht zum Beispiel immer eine Kettlebell hier neben dem Schreibtisch. Oder ich stehe kurz auf und laufe einmal durchs Büro. Oder ich laufe mal die Treppe rauf und runter. Einfach schnell.
Solche Kleinigkeiten reicht schon. Also wie lange muss ich mich nach einer Stunde, sage ich jetzt mal, bewegen als Oberrichter?
Ich sage immer so, dass der Puls möglichst hoch geht. Also dass der Puls mal irgendwas tun muss. Also jetzt mal kurz durchs Büro schleichen bringt relativ wenig.
Also lieber die Treppe richtig hoch.
Lieber mal die Treppe.
Einmal außer Puste bin.
Genau. Also das mache ich tatsächlich auch in der Klinik. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Klinikalltag irgendwie von Station 1 zu 2 muss, dann gehe ich immer die Treppen und ich versuche sie halt so schnell, wie ich kann, zu gehen. So. Und dann geht mein Puls einmal hoch und ich bin wieder gut für die nächste Zeit.
Was hat das für einen Sinn, dass der Puls hochgeht oder für einen Vorteil?
Dass wir im Endeffekt nicht in diesen Inaktivitätsmodus kommen zu lang. Also das baut Stress ab, das belüftet die Lungen besser, das verbessert die Durchblutung in den Kapillargefäßen, also in den kleinen Gefäßen quasi. Das hat extrem viele Vorteile. Hormonproduktion, Glückshormonproduktion, Konzentrationsverbesserung, Durchblutung vom Gehirn. Eine ganze Liste. Außerdem verbessert es den Schlaf maßgeblich.
Sind ja schon 2 sehr relativ simple Tipps mit wenig Zeitaufwand, die man auf jeden Fall umsetzen kann.
Ja.
Dann freue ich mich auf unsere nächste Episode. Wenn es Fragen gibt, die ihr habt, gerne in die Kommentare oder auf Instagram schreiben. Dann werden die beim nächsten Mal berücksichtigt und Lea darf sie wieder beantworten.
Ja,
ansonsten sehr gerne. Waren das schon mal gute Tipps am Ende.
Vielen Dank für die Fragen.
Falls dir der Podcast gefallen hat und du nützliche Informationen für dich mitnehmen konntest, freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir eine gute Bewertung hinterlässt.